Es wurde thematisch ja schon angekündigt. Es soll heute über Eltern und Kinder gehen, beziehungsweise etwas genauer über das Thema der biblischen Elternschaft. Vielleicht mag das etwas komisch klingen, wenn ihr ein 25-jähriger Kerl vorne steht, der selbst weder verheiratet ist noch bisher Kinder hat. Aber dieses Thema hat mich während meines Auslandssemesters, da viele der internationalen Studenten in Texas einfach schon älter sind, sehr beschäftigt, die dann mit Kindern kommen und dann gezeigt haben, wie sie Elternsein leben und wie sie Dienst mit Kindern leben. Gleichzeitig geht meine Masterarbeit über ein verwandtes Thema, sodass mich das Thema da auch nicht losgelassen hat. Und während der Hochzeitsplanung kommt natürlich auch das Thema des Elternseins ab und zu mal vor. Dazu bin ich selbst als Kind geschiedener Eltern aufgewachsen mit dem Wissen, was es bedeutet, wenn Elternsein nicht wunderbar funktioniert und wenn es da auch mal Schwierigkeiten gibt, weil zwei Eltern das Elternsein sehr unterschiedlich verstehen. Es kann also ein sehr emotionales Thema sein, ist aber auch einfach ein sehr wichtiges Thema. Ein Thema, wo wir als Christen ganz besonders in die Bibel dafür schauen sollten, weil auch dort das Thema Elternsein eine sehr große Rolle spielt. Und es hat eine sehr, sehr wichtige Rolle. Wir selbst dürfen Gott als Vater anrufen und uns Gottes Kinder nennen. Die Bibel nutzt diese familiären Begriffe, damit es für uns einfacher ist, unser eigenes Verhältnis zu Gott besser zu verstehen. Was letztlich nicht ganz überraschend ist, weil Familie war von Gott von Anfang an als Teil der Schöpfung angelegt. Und letztlich wird jeder Mensch in eine Familie hineingeboren, egal ob man mit den Begriffen was Positives oder Negatives anfängt. Heute soll es aber weniger um Gott selbst als Vater gehen, sondern wir wollen schauen, was es bedeutet, als Christen Eltern zu sein, Großeltern zu sein. Und falls du jetzt hier drinnen sitzt und denkst, ich bin ja gerade eher noch selber Kind und habe gar keine Kinder, ist es trotzdem gut zu schauen, was bedeutet es eigentlich, Eltern zu sein, wenn das irgendwann mal später wird oder im Umgang mit den eigenen Eltern. Dazu will gesagt sein, ich zeichne heute vermutlich ein sehr idealistisches Bild. Und wenn wir diesen Maßstab an unsere eigenen Eltern anlegen, dann wären wir vermutlich eher enttäuscht. Wir können das Ganze eher als ein Ziel, als einen Anspruch verstehen, auf den wir hinstreben sollen, egal ob wir Eltern, Großeltern, Onkels oder Tanten sind. Wir werden heute etwas durch die Bibel durchspringen, deswegen ihr dürft gerne schon eine Bibel parat haben, egal ob am Handy oder im Papier, um etwas da besser folgen zu können. Ich freue mich auch gerne im Nachhinein des Gottesdienstes darüber ins Gespräch zu kommen. Kommen wir zum ersten Punkt. Eltern sind Versorger. Diese Versorgung finden wir in der Bibel auf zwei Ebenen. Einmal materielles und immaterielles. Zunächst einmal das Materielle. Im 1. Timotheus 5, Vers 8 beschreibt die Bibel Folgendes. Wer sich aber weigert, seinen Angehörigen zu versorgen, vor allem die eigenen Familienmitglieder, der verleugnet damit den Glauben. Er ist schlimmer als einer, der von Gott nichts wissen will. Ziemlich harsch, oder? Wer die eigene Familie nicht gut versorgt, verleugnet sogar den eigenen Glauben. Die Versorgung der eigenen Familie wird als so wichtig und so hoch angesehen, dass hinterfragt werden kann, ob jemand den christlichen Glauben eigentlich verstanden hat und verinnerlicht hat, wenn er die eigene Familie nicht versorgt. Die Bibel kann das fragen, weil sie es als selbstverständlich erachtet, dass die eigene Familie versorgt wird. Weil wenn sogar die Heiden, die Jesus nicht kennen, die nicht in jedem Menschen Gottes Abbild sehen, wenn sogar die ihre Familie versorgen. Wie komisch wäre es dann, wenn Christen, die als höchstes Gebot Nächstenliebe tragen, die selbst die größte Versorgung durch den Heiligen Geist erfahren haben, dann nicht mal ihre eigenen Angehörigen versorgen. Das Versorgen hier beschreibt zunächst eher so die lebenswichtigen Sachen, so das Existenzminimum, was man halt haben muss, um leben zu können. Also es sagt schon nach, okay, ihr müsst jetzt nicht jedem eure Familienmitglieder in den absoluten Luxus heben, aber mit dem Existenzminimum, damit solltet ihr sie schon versorgen. Dass die Bibel damit aber noch einen Schritt weiter geht, sehen wir in Matthäus 7, Verse 9 bis 11. Wer unter euch gäbe seinem Sohn, wenn er ihn um Brot bittet, einen Stein? Und wenn er ihn um einen Fisch bittet, eine Schlange? Wenn also ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen, die ihn bitten, Gutes geben? Eigentlich will dieser Textabschnitt gar nicht direkt eine Aussage über das Elternsein machen, sondern vielmehr eine Aussage darüber, was wir von Gott erwarten können. Und das ist richtig viel Gutes. Um aber diese Erwartungshaltung einzuleiten, nutzt Jesus einen Vergleich, der damals allen geläufig war. Und zwar die Versorgung der eigenen Kinder. Würden wir unseren Kindern Dinge geben, die ihnen aktiv schaden? Leider wissen wir alle, dass es Ausnahmen gibt, die leider auch das bewusst tun, aber normalerweise würden wir das nicht machen. Stattdessen würden wir ihnen Sachen geben, die gut sind, die ihnen gut tun, die sie brauchen. Hier geht es aber nicht nur um das Existenzminimum, weil sonst würde der Vergleich mit Gott durchaus hinken, weil sein Versprechen würde gleich viel kleiner wirken. Wenn wir in der Welt eigentlich nur das Existenzminimum geben sollten, dann wäre Gottes Versprechen, mehr zu geben, gar nicht so besonders, weil wenn er gerade so mehr als das Existenzminimum gibt, ist es jetzt auch nicht so krass. Gott verspricht aber vielmehr Leben in Fülle. Er verspricht, so, so viel mehr zu geben, als Eltern auf dieser Welt sowieso schon geben. Elterliche Versorgung, die hier impliziert wird, geht also davon aus, dass Eltern viel mehr als nur über das Existenzminimum hinaus ihre Kinder versorgen. Sie versorgen nicht nur mit dem Mindesten, sondern auch mit Dingen, die darüber gut tun. Man könnte natürlich jetzt den Begriff Luxus nehmen, aber da gibt es ja manchmal Leute, die sich davon etwas angegriffen fühlen. Eltern versorgen mit Sachen, die richtig gut sind, die für die Kinder wichtig sind, ohne sich dabei in der Maßlosigkeit zu verlieren, wie es zum Beispiel Eli bei seinen Söhnen im Alten Testament gemacht hat, der sie einfach so verzogen hat, dass sie nichts mehr wertschätzen konnten und sich am Ende selbst bei den Sachen, die für Gott geweiht waren, vergriffen haben und einfach alles in sich reingestopft haben. Eltern versorgen aber auch mit Immateriellem, mit Dingen, die nicht greifbar sind und die auch nicht einfach mal so gekauft werden. Beispiele dafür sind Sicherheit von außen oder Geborgenheit. Kinder und andere Familienmitglieder dürfen sich in der Familie sicher fühlen. Sie müssen keine Angst haben, dass die Familie von innen heraus kaputt gemacht wird, weil sie wissen, unsere Eltern versuchen, nach diesen Maßstäben zu leben. Ja, leider passiert das immer wieder in dieser Welt. Und vermutlich gäbe es auch noch viel mehr Sachen zu nennen, die Eltern als Immaterielles liefern sollen. Aber ich möchte jetzt vor allem eins anschauen, eine Sache, die nicht greifbar ist, die nicht gekauft werden kann, die aber eigentlich als Grundton aller Handlungen stehen sollte, und zwar die Liebe. Es gibt da ein ganzes Kapitel in der Bibel drüber, in 1. Korinther 13. Und diese sehr typische Aussage, wie wir sie hier finden, die davon ausgeht, dass alle unsere guten Werke, alles, was wir tun und damit auch unsere Kinderversorgung nichtig wird, wenn wir keine Liebe haben. All unsere Anbetung Gott gegenüber, alles, was wir tun können, um ihn zu loben, wird nichtig, wenn wir keine Liebe haben. Liebe ist bei Eltern nicht nur untereinander wichtig, um für eine intakte Ehe zu sorgen, die den Kindern wiederum Sicherheit bietet. Sie ist auch wichtig im Umgang mit den Kindern und eigentlich allen Verwandten. Natürlich auch allen Menschen, aber wir schauen ja heute auf die Familie. Die Bibel macht immer und immer wieder deutlich, dass Menschen und damit auch Kinder, auch wenn das leider manchmal anders passiert, Ebenbilder Gottes sind. Ebenbilder Gottes, denen in Liebe begegnet werden soll. In einer Liebe, die wir selbst durch Jesu Tod am Kreuz erfahren haben. Dazu kommt, Kinder werden immer und immer wieder als besonderer Segen Gottes beschrieben. Jesus selbst lässt die Kinder aktiv zu sich kommen in einer Kultur, in der Kinder eigentlich gar keinen so hohen Wert haben. Jesus gibt uns ein Vorbild, wie wir mit Kindern umgehen sollen, umso mehr noch mit unseren eigenen. Eine Liebe, die besonders zu Hause bedingungslos sein soll. Und ja, ich weiß, das kann durchaus auch mal schwierig sein, wenn die Kinder zu Hause mal wieder Randale machen und die Lieblingsvase umgeworfen wird und zerbricht oder das quengelnde Kind an der Supermarktkasse sagt, und ich will aber den Schokoriegel, und ganz laut wird und richtig peinlich und man sich als Eltern dann denkt so, oh, das ist mir jetzt so unangenehm. Genau in solchen Situationen ist es richtig schwierig, bedingungslos zu lieben. Und ich weiß, wovon ich spreche, weil ich war schon selber dieses Kind, was genau seine Eltern unangenehm gemacht hat in der Öffentlichkeit, wo ich nicht weiß, wie meine Mama es geschafft hat, nicht im Supermarkt mir eine zu langen, weil sie jetzt wütend geworden ist, weil ich so ein Quengelkind war. Aber genau diese bedingungslose Liebe, die wir vielleicht nicht von unseren eigenen Kindern erlebt haben, die sollten wir an unsere Kinder weitergeben. Wir sollten uns in genau solchen Situationen auf das Kreuz schauen. Wir sollten uns an Jesu Liebe orientieren und merken, Jesus, ich habe selbst schon viel mehr kaputt gemacht als diese Vase. Ich habe dich schon viel öfter blamiert und trotzdem liebst du mich. Ich muss nicht erst irgendetwas leisten, bevor dein Tod am Kreuz für mich zu Liebe wird. Jesus, du bist Liebe von Anfang an, unabhängig von meiner Leistung. Mit diesem Eingeständnis, auch die eigenen Kinder zu lieben, setzt in allem, was wir tun, voraus, dass wir uns an dem Anspruch der Bibel orientieren. Ein Anspruch, wenn wir ihm folgen, der deutlich macht, dass unser Innerstes selbst sterben muss und Jesus mehr werden muss. Eltern sind aber nicht nur Versorger, sie sind auch Erzieher. Das ist jetzt keine so eine Überraschung, allein weil es ungefähr 1000 Erziehungsratgeber in dieser Welt gibt. Aber es wundert mich eigentlich gar nicht so sehr, weil die Welt sich letztlich nur auf das hin orientiert, was Gott schon geschaffen hat. Eltern sind Erzieher. Eltern, die ihre Kinder auf das Leben vorbereiten. In der Bibel richtet sich das ganz häufig dann auf die Charakterbildung der Kinder. Im Buch der Sprüche finden wir ganz, ganz viele Charaktereigenschaften, die als positiv angesehen werden. Eigenschaften, für die wir in unseren Kindern streben sollen. Fleiß, Gerechtigkeit, Großzügigkeit, Ehrlichkeit, Integrität, Demut, Aufrichtigkeit, Treue, Geduld. Und ich habe einfach mal nur einen Ausschnitt dessen genommen, was sich da finden lässt. Und das ist nur das, was sich im Buch der Sprüche finden lässt. Es gibt noch viel, viel mehr. Es ist also keine leichte Aufgabe, aber es gibt sehr viel, nach dem gestrebt werden kann. Gleichzeitig gibt es aber auch ein paar Sachen, die möglichst vermieden werden sollen, die wir in der Bibel sehen. So zum Beispiel sollen wir vermeiden, dass unsere Kinder arrogant werden oder sich der Völlerei frönen. Eine genaue Methode, Erziehungsmethode, gibt uns die Bibel dafür leider nicht. Manchmal würden wir uns denken, ach, es wäre so einfach, wenn die Bibel uns die Methode geben würde und dann wäre alles geritzt. Aber ich schätze, Gott war so clever zu wissen, dass Erziehungsmethoden je nach Kontext unterschiedlich sind. Und vor 1000 Jahren wurde vermutlich ganz anders erzogen, einfach weil Kinder auch noch nicht mit 8 ein Smartphone hatten. Die Bibel sagt uns aber zwei Grundlagen, die für Erziehung essentiell sind. Zum einen braucht es eine langfristige Perspektive. In dem Sprüchebuch hier geht es darum, dass Kinder die Sachen, die sie lernen, die sie von ihren Eltern lernen, auch noch ins ganze Leben hinein ausüben werden. Dementsprechend ist es auch kein Wunder, dass in vielen Verhaltens- und tiefenpsychologischen Therapien häufig erstmal Familienprobleme aufgearbeitet werden, weil Kinder eben dann doch das mitnehmen, was Eltern ihnen mitgeben. Erziehung sollte also nicht nur genutzt sein, um in dem Moment, wo das Kind nervt, einmal das Nerven zu unterbinden, sondern Erziehung ist eigentlich dazu da, gute Werte in den eigenen Kindern zu nähren, in der Hoffnung, dass sie ein Leben lang halten. Werte, die aus Weisheit und Gottesfurcht entspringen und nicht aus dem eigenen Gutdünken. Erziehung sollte also sehr bewusst langfristig angegangen werden und nicht nur momentan und sprunghaft gewechselt. Zweitens soll Erziehung aber auch maßvoll passieren, an die individuellen Gegebenheiten des jeweiligen Kindes angepasst. Es sollte nicht passieren, dass die Kinder langfristig gegen die Eltern aufgebracht werden, wie uns der Vers in Epheser hier sagt. Natürlich geht es ja nicht darum, dass Kinder niemals wütend sein dürfen, niemals rumschreien dürfen oder was auch immer, weil Konflikte und Meinungsverschiedenheiten sind ja durchaus ganz normal. Es geht vielmehr darum, dass wir Kinder nicht in eine tief sitzende Rebellion gegen uns selbst treiben sollen und sie sich daran denken, oh, wenn meine Eltern Christen sind und so schlimme Sachen machen, dann will ich selber nicht an Gott glauben. Wir können diese Grundlagen auch selbst bei Gott sehen. Er handelt immer mit seinem Heilsplan im Sinn, mit einer langfristigen Perspektive, dass wir auch nachhaltig Frucht bringen. Gleichzeitig ist es nie sein Ziel gewesen, seine eigenen Kinder in die Rebellion gegen ihn zu treiben. Ganz im Gegenteil. Gerade auch im Konflikt, wie wir immer wieder im Alten Testament mit den Israeliten auch sehen, streckt er immer wieder die Hand aus und sein größtes Handausstrecken sehen wir im Kreuzestod Christi. Eltern sind aber auch Nachfolger. Das ist eine Tatsache, die in unserer heutigen Welt an vielen Stellen leider einfach nicht gegeben ist. Allein schon, weil viele Eltern Jesus einfach gar nicht kennen, noch nie von ihm gehört haben und dementsprechend ihm gar nicht nachfolgen können. Aber auch, weil viele Eltern, und das mag jetzt harsch klingen, aber es gibt tatsächlich erstaunlich viele Berichte darüber, in dem Moment, wo sie Kinder bekommen, ihre eigene Nachfolge selbst vernachlässigen und die Familie über alles stellen. Und versteht mich bitte nicht falsch. Familie ist ein sehr, sehr wichtiger Teil der Nachfolge. Aber sie ist nicht der einzige. Es braucht weiterhin eine eigene, lebendige Beziehung zu Christus, aus der heraus Elternsein gelebt werden soll. Die Familie kann durchaus mal Wichtigkeit über andere Aspekte der Nachfolge rutschen, aber die Bibel macht sehr deutlich, dass die Familie nie über Jesus selbst gestellt werden sollte. Wenn das nämlich passiert, dann kann nicht aus der eigenen Nachfolge herausgelebt werden und ein zentraler Aspekt des Elternseins kann nicht mehr adäquat gelebt werden. Und das ist die Glaubensweitergabe an die eigenen Kinder. Und dieses Thema zieht sich durch die ganze Bibel hindurch. Ich habe hier einfach mal zwei so Kerntexte auf die Folie gepackt. Begonnen im Alten Testament, im 5. Buch Mose, bekommen die Israeliten ihr höchstes Gebot genannt. Ihr höchstes Gebot, was Jesus später selbst nochmal wiederholt. Du sollst deinen Herrn lieben von ganzem Herzen und von ganzem Gemüt. Und das allererste, was danach passiert, ist so, jetzt habt ihr es gehört, gebt es an eure Kinder weiter. Die Weitergabe dieses Gebots als allererstes an die Kinder ist ein zentraler Aspekt im Alten Testament und wird immer wieder logischerweise an mehreren Stellen wiederholt, wo es heißt, gebt es an eure Kinder weiter, erzählt den Kindern davon, stellt hier Sachen auf, Steine, damit die Kinder später fragen können, für was sind denn diese Steine, und ihr dann sagen könnt, haha, guck mal, hier, deswegen war das so, gebt euren Kindern das weiter. Auch mit Jesus und der Gemeinde, wo biologische Bande zwar weniger Bedeutung tragen, bleibt diese Aufgabe der Glaubensweitergabe zentral für Eltern. Im vorhin kurz schon mal erwähnten Vers in Epheser 6, Vers 4 heißt es: Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, das hatten wir vorhin, sondern lasst sie aufwachsen in der Erziehung und Zurechtweisung des Herrn. Es wird ganz deutlich, dass auch im Neuen Testament dieser Auftrag bei den Eltern liegt. Es ist keine Aufgabe, die in der Völligkeit in der Gemeinde übertragen wird, sondern sie bleibt zentral bei den Eltern. Das hier verwendete Wort bedeutet auch quasi Training. Und es geht nochmal deutlich, was sich im Alten Testament schon abzeichnet. Es geht nicht nur um die Vermittlung von Glaubensinhalten, Sachen, die man halt im Kopf weiß, Sachen, die man erzählt bekommen kann, dass man dann sagt, okay, jetzt haben die Kinder das alle mal gehört, jetzt ist super, jetzt ist mein Job der Glaubensvermittlung getan. Es geht viel weiter darüber hinaus. Man könnte das Ganze als eine Art innerfamiliären Jüngerschaftsprozess bezeichnen, weil es darum geht, dass die Kinder in die eigene Nachfolge, in die eigene Jüngerschaft der Eltern mit reingenommen werden. Das bedeutet auch, sie in die Praxis des Glaubens aufzunehmen. Rituale wie Gebete oder Feiern nicht nur einfach in ihrem Beisein zu machen, sondern sie ganz bewusst daran teilhaben zu lassen, mit ihnen zu beten und zum Beispiel auch das Gebet von Kindern einfach stehen zu lassen und nicht als Eltern zu denken, oh, das muss ich jetzt nochmal korrigieren. Die Kinder sollen erfahren, was es bedeutet, in Beziehung mit Jesus zu leben. Das ganze Leben lang eine Beziehung, die den ganzen Alltag mit einschließt. Und nicht nur etwas ist, was halt einfach mal am Sonntag passiert. Zwei Sachen sind dabei aber sehr wichtig zu beachten. Erstens, Glaube ist weiterhin kein Automatismus. Glaube ist ein Geschenk Gottes. Eltern sollen zwar ihr Bestes geben, um Kindern eine Beziehung zu Jesus in all ihren Aspekten nachvollziehbar zu machen, aber ob diese Kinder dann im Glauben darauf reagieren, liegt außerhalb ihrer Hand. Zweitens, diese Aufgabe ist eine Aufgabe, die im biblischen Zeugnis immer bei den Eltern bleibt. Sie wird nie aus der Verantwortung der Eltern herausgenommen. Das bedeutet auch, dass Gemeinde unterstützen kann, zum Beispiel mit so Sachen, die wir hier haben, mit KIGO, Jungscha oder auch Teenkreisen. Die Hauptverantwortung der Glaubensvermittlung liegt aber bei den Eltern. Aus all diesen Punkten wird sehr deutlich, Elternsein ist nicht einfach. Und ich glaube, die, die ihr Eltern seid, würde das alle unterschreiben, dass Elternsein nicht einfach ist. Das Gute daran ist, was wir in der Bibel sehen, dass Gott einen guten Plan auch fürs Elternsein hat. Immer wieder zeigt sich in der Bibel, was er sich von uns wünscht. Er selbst ist der beste Vater, von dem wir vorhin gesungen haben. Er zeigt in seinem Umgang mit den Israeliten oder auch mit Jesus, was einen guten Vater ausmacht. Ein Vater, von dem wir lernen dürfen, wie wir selbst gute Eltern und Großeltern sind. Ein Vater, bei dem wir bedingungslos angenommen und geliebt werden. Vergebung erfahren, wenn wir Fehler machen. Hilfe, Kraft und Weisheit bekommen, wenn wir nur darum fragen. Gott ist kein Vater, der seine eigenen Kinder im Stich lässt. Ganz im Gegenteil. Er hat mit Jesu Tod am Kreuz gezeigt, wie weit er bereit ist zu gehen, dass wir als seine Kinder mit ihm Gemeinschaft haben dürfen. Was bedeutet das jetzt ganz praktisch? Das sind jetzt ein paar Anwendungsmöglichkeiten. Das sind nicht perfekte Lösungen, will ich nun gesagt haben. Möglichkeit Nummer 1. Sich Fehler eingestehen. Wir alle machen Fehler. Und Eltern haben eine richtig große Verantwortung und ein richtig großer Maßstab, der an sie gesetzt wird, sodass es sehr leicht ist, dass Fehler auch passieren. Fehler, für die aber Vergebung gefunden werden darf. Vor Gott im Gebet, aber auch bei den eigenen Kindern. Und auch andersrum, Kinder vor den eigenen Eltern. Indem Eltern Fehler auch vor den eigenen Kindern eingestehen, merken die Kinder, dass ihre Eltern versuchen, nach Gottes Maßstäben zu leben, aber es auch normal ist, dass das nicht immer perfekt klappt. Dazu ist es wichtig, die eigene Nachfolge nicht zu vernachlässigen. Elternsein ist eine richtig große und wichtige und auch sehr schöne Aufgabe, die umso einfacher ist, wenn man sie aus der Nachfolge Jesu herauslebt. Und genau da ist der Punkt, dass Nachfolge aktiv geführt werden muss, mit den Kindern, die daran teilhaben dürfen, um den christlichen Glauben ganzheitlich erfahren zu dürfen. Was sich dafür lohnt, sind bewusst Zeiten mit den Kindern einzugehen, um mit den Kindern Glaubenspraxis zu üben. Regelmäßige Lobpreiszeiten als Familie, oder gemeinsames Bibellesen, gemeinsame Gebetszeiten. oder auch einfach ganz bewusst das Gespräch suchen, wenn die Kinder aus Kigo oder Jungscha nach Hause kommen. Fragen, was sie gelernt haben und das dann auf die eigene konkrete Familiensituation anwenden. Wie ihr seht, biblische Elternschaft ist ein sehr, sehr großes, komplexes, schwieriges Thema. Und es ist nicht immer einfach und es ist an vielen Stellen emotional, wenn man sich da mal reingräbt und merkt, da habe ich wohl nicht so ganz nach dem Maßstab gelebt. Aber es lohnt sich, da reinzuarbeiten, weil es zum Wohl der ganzen Familie, zum Wohl des eigenen selbst und zum Wohl der Gemeinde ist. Deswegen lasst uns damit gemeinsam danach streben und uns gemeinsam helfen, in unserer Elternschaft, in unserem Miteinander zu wachsen. Ich möchte gerne noch beten. Wer kann, dazu gerne aufstehen.